Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen gemeinsam ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 4. Römer Kapitel 4. Und zwar ist unser Predigttext in den Versen 11 und 12 enthalten. Aber um den Zusammenhang herzustellen, lesen wir ab Vers 1 bis Vers 17. Römer 4, ab Vers 1. Dort schreibt der Heilige Geist durch die Hand des Apostels Paulus: Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde es ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Soweit unsere Lesung. Ich lese uns noch einmal den Predigttext, Vers 11 und 12. Und Abraham empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Wir sind ja nun schon mehrere Monate lang im ersten Buch Mose unterwegs gewesen, um uns die Geschichte von Gottes Bund mit Abraham anzuschauen. Und beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnern möchtet, haben wir die Opferung Isaaks behandelt und damit den offensichtlichen Höhepunkt der Geschichte Abrahams. In dieser großen Prüfung Abrahams wurde, wie wir gesehen haben, seine Gottesfurcht offenbart. Abraham erwies sich wahrhaftig als der Freund und Bundesgenosse Gottes. Und zwar, wie wir gesehen hatten, auf drei Ebenen. Auf der Ebene der Liebe, des Glaubens und des Gehorsams. Und wir hatten auch gesehen, dass das, was dort letztlich auf die Probe gestellt wurde, im Grunde nicht irgendwelche Tugenden Abrahams waren, sondern die Früchte von Gottes Werk an Abraham. Die Früchte des Gnadenbundes. Und darum wurde Abraham in diesen Ereignissen so deutlich wie nie zuvor und so deutlich wie niemals wieder die Größe und die Herrlichkeit von Gottes Gnade offenbart. Wir sehen, dass wir damit auf dem Höhepunkt des biblischen Zeugnisses über Abraham angelangt sind. Es folgen durchaus noch einige Kapitel, in denen uns weitere Ereignisse aus den folgenden Lebensjahrzehnten Abrahams berichtet werden. Aber auf die möchte ich im Rahmen dieser Reihe eigentlich nicht mehr eingehen. Denn so allmählich beginnt die Gestalt Abrahams zu verblassen. Sie tritt in der Geschichte von Gottes Bund langsam in den Hintergrund, während allmählich Isaak als Nachfolger, als künftiger Träger der Bundesverheißungen in den Mittelpunkt rückt. Aber doch wollen wir eine letzte Predigt noch Abraham widmen. Denn nach allem, was wir nun in der Vergangenheit gehört haben, tut sich bei dem einen oder anderen vielleicht die Frage auf, ja, was bringt uns das? Was nützt es uns? Was nützt es der Kirche des neuen Bundes, all das über Abraham und Gottes Bund mit ihm zu wissen? Was haben wir eigentlich mit Abraham zu tun? Und um diese Frage zu beantworten, lassen wir die Bibel selbst zu Wort kommen. Das haben wir eben getan. Unser Predigttext aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom stellt heraus, worin unsere Verbindung zu Abraham besteht. Er ist unser Vater. Abraham ist der Vater der Gläubigen. Im Alten wie im Neuen Bund. Und das soll dann als Abschluss und quasi Zusammenfassung der Predigtreihe heute das Thema sein. Abraham, der Vater der Gläubigen. Der Apostel Paulus erklärt uns diese Tatsache vor dem Hintergrund der Beschneidung. Er argumentiert zu der Frage, ob denn nicht Beschneidung und Halten des Gesetzes, also die Kernelemente damaliger und heutiger jüdischer Religiosität, ob die nicht vor Gott etwas zählen. Und um dies zu widerlegen, greift Paulus auf Abraham zurück und erklärt, dass vor dem vollkommen gerechten Gott nur eine ebenso vollkommene Gerechtigkeit zählen kann. Und dass diese Gerechtigkeit nicht aus der Beschneidung nicht aus Halten des Gesetzes, sondern einzig und allein aus dem Glauben kommt. Der Mensch wird nicht durch Werke oder Rituale gerechtfertigt. Und das gilt nicht erst heute. Das galt auch schon im Alten Bund. Zum Beleg zitiert der Apostel aus dem Psalm 32, den wir vorhin ja auch gelesen haben. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Sündenvergebung, Rechtfertigung sind ein Werk des Herrn, das er dem Menschen zueignet. Wenn der Apostel also hier von der Gerechtigkeit, die aus Glauben ist, spricht, dann will er damit keine neue Lehre einführen. Denn das galt schon im Alten Bund. Das galt für den Psalmdichter David und selbstverständlich auch für Abraham. Die Kernaussage in unserem Predigttext ist die folgende: Die Gerechtigkeit ist nicht an die Beschneidung gebunden. Gerechtigkeit vor Gott hängt nicht davon ab, ob man beschnitten ist oder nicht. Hat damit nichts zu tun. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, und irgendetwas am oder im Menschen. Wir können uns auf nichts berufen, auch nicht auf unsere Herkunft, auf unsere Beziehung, auf unsere Mitgliedschaft in dieser oder jener Kirche, nicht auf unseren Lebenswandel, nicht auf unseren Stand, auf unser Ansehen in der Gesellschaft, auf überhaupt nichts. Das zählt alles gar nichts. Gerechtigkeit hat mit all dem nichts zu tun, sondern nur mit dem Glauben. Genauso war es bei Abraham. Seine Beschneidung, die wir ja auch ausführlich behandelt hatten, in 1. Mose 17, die machte ihn nicht gerecht. Seine Gerechtigkeit lag nicht in der Beschneidung. Diese Beschneidung war vielmehr ein Zeichen und ein Siegel seiner Gerechtigkeit, und zwar seiner Gerechtigkeit aus Glauben. Und den Glauben, das haben wir eben ja nochmal gelesen, den hatte er schon vorher. Nicht? Er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit, des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte. Vers 11. Ein Siegel, eine Bestätigung. Wenn etwas versiegelt wird, dann ist nicht das Siegel das Entscheidende, sondern das, was versiegelt wird. Und so war auch bei Abraham das Entscheidende nicht die Beschneidung, sondern das, was durch die Beschneidung versiegelt wurde. Und das war Abrahams Gerechtigkeit aus Glauben. Wenn wir glauben, wenn wir davon überzeugt sind und darauf vertrauen, dass Gott uns Gottlosen die Sünden vergibt, einfach so, aus freier, souveräner Gnade, dann sind wir gerecht. Glauben, das heißt erstens zu wissen, dass Gott derjenige ist, der den Menschen rechtfertigt. Und zweitens, darauf zu vertrauen, dass auch mir genau das zuteil geworden ist. Nämlich, dass Gott mir die Sünden vergeben hat. Dass er mich von einem Ungerechten zu einem Gerechten gemacht hat. Außerhalb dieses Glaubens gibt es keine Gerechtigkeit. Und nun ist es doch so, dass eine Rechtfertigung für uns normalerweise außerhalb jeder Reichweite liegt. Sie ist uns ganz und gar unerreichbar, unmöglich. Wohin wir auch blicken, was wir auch suchen, spricht alles dagegen. Dass wir, ausgerechnet wir, für gerecht erklärt werden, unmöglich. Aber gerade der Glaube daran, dass Gott dieses absolut Unmögliche, Undenkbare möglich und wahr gemacht hat, das bewirkt unsere Rechtfertigung. Dieser Glaube wird uns als Gerechtigkeit angerechnet. Wir sehen also, nicht der Glaube selbst ist die Gerechtigkeit. Der Glaube führt auch nicht zur Gerechtigkeit, sondern der Glaube ergreift die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die außerhalb von uns ist. Und so wird sie uns zugeeignet. Die Gerechtigkeit ist außerhalb von uns selbst. Wenn wir die christliche Botschaft in einem Satz zusammenfassen wollten, gibt es vielleicht viele Varianten, aber das wäre vielleicht eine. Unsere Gerechtigkeit ist nicht in uns selbst, sondern sie kommt von außerhalb. Im Mittelpunkt des Christentums stehen nicht Zeremonien oder Spiritualität oder soziale Dienste oder irgendein Glaube. Im Mittelpunkt steht Christus. Und Gott, der dreieinige Gott, der sich in Christus offenbart. Denn dieser Gott hat in Christus unsere Gerechtigkeit bereitet. Unsere Gerechtigkeit, die ist in Christus, buchstäblich. Und weil der Glaube uns mit diesem Christus verbindet, vereint, erlangen wir Anteil an dieser Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit, die in ihm ist. Und darum spricht die Schrift davon, dass der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Durch Glauben erhalten wir Anteil an der Gerechtigkeit, die außerhalb von uns ist. Durch Glauben werden wir, die wir in uns selbst ungerecht sind, gerecht. Und genau das wurde Abraham durch die Beschneidung gezeigt. Die Beschneidung machte etwas Unsichtbares sichtbar. Nämlich, dass Gerechtigkeit nicht aus dem Menschen kommen kann. Die sündige Natur muss weggeschnitten, beseitigt werden. Das war das Zeichen. Und zugleich war es ein Siegel. Die Beschneidung versiegelte die Tatsache, dass die Gerechtigkeit aus Glauben kommt. Wie ein Siegel ein Dokument oder ein Behältnis schützt und sichert, so versicherte das Siegel namens Beschneidung die Wahrheit, dass die Gerechtigkeit aus Glauben kommt. Das Gleiche finden wir auch in der Taufe wieder. Auch die Taufe macht etwas, das im Grunde unsichtbar ist, sichtbar. Nämlich, dass die Sünde an uns klebt wie Schmutz. Dass wir von unserer Sünde gereinigt, losgesprochen werden müssen, um vor Gott als gerecht zu gelten. Sie ist ein Siegel auf die Tatsache, dass diese Erlösung von den Sünden und die Rechtfertigung auf Glauben an Christus kommt. Ja, Richter. Gott drückt seinem Wort ein Siegel auf. Er schwört gleichsam einen Eid, dass er das, was er da sichtbar abbildet, auch wirklich tut. Und was schwört Gott? Was besiegelt er? Nochmal, dass er den Beschnittenen rechtfertigt, dass er den Täufling rechtfertigt. Hier kommt nämlich jetzt die Frage ins Spiel, die der Apostel Paulus in unserem Text behandelt. Wie denn nun die Beziehung zwischen Abraham und den Beschnittenen, den Juden und allen anderen Menschen ist. Rechtfertigt Gott einen Juden, weil er beschnitten ist? Rechtfertigt er einen Griechen, weil er getauft ist? Nein. Das Sakrament gilt dem Gläubigen. Für den Gläubigen und für ihn allein ist es ein Siegel seiner Gerechtigkeit, weil nämlich die Gerechtigkeit aus dem Glauben kommt. Dem Ungläubigen nützt seine Taufe nichts. Ebenso wenig wie ihm vormals die Beschneidung nützte. Die Beschneidung bezeugte und versiegelte damals und die Taufe bezeugt und versiegelt heute, dass Gott den Gläubigen rechtfertigt und den Gläubigen allein. Und darum spricht unser Predigtext davon, dass Abraham der Vater der Gläubigen geworden ist. Das ist der springende Punkt. Abraham ist der Vater der Gläubigen. Er ist nicht der Vater der Beschnittenen oder Getauften. Er ist darum auch nicht der Vater der Juden. Sie behaupten das. In einigen Stellen lesen wir das ja auch. Sie seien Kinder Abrahams. Aber das ist falsch. Sie sind nicht seine Kinder. Jedenfalls nicht im biblischen Sinn. Sie sind zugegebenermaßen aus Abraham hervorgegangen. Aber daran ist ja nichts Besonderes. Sie können Abraham in ihre Ahnentafel kleben. Und doch sind sie als solche nicht seine Kinder. Abraham wurde nicht beschnitten, damit er ein Vater der Juden würde. Das konnte auch ohne Beschneidung sein. Sondern die Beschneidung Abrahams und seines Samens deutete an, dass er der Vater der Gläubigen aus Juden und Heiden ist. Warum ist Abraham der Vater der Gläubigen? Wie ist das möglich? Wie konnte Abraham als ein Vater Gläubige hervorbringen? Vielleicht weil er selbst einer war? Das wohl kaum. Denn von Natur aus war er geistlich tot. Und als solcher konnte er auch nur geistlich tote Kinder zeugen. Genauso geht es uns heute auch. Wir können keine Kinder Gottes hervorbringen. Genauso wenig wie Abraham. Er hatte es mit Hagar versucht. Wir wissen, was dabei herauskam. Nein, Abraham und Sarah mussten erst körperlich, faktisch tot sein, damit deutlich wurde, dass es ihnen unmöglich war, Kinder Gottes, Kinder der Verheißung hervorzubringen. Das war und ist einzig und allein möglich durch ein Wunder. Durch ein Wunder von Gottes Gnade. Und wir hatten bereits gesehen, dass dieses Wunder der Empfängnis Isaaks ein Hinweis auf die noch viel wundersamere Empfängnis Christi war. Denn in dem Vers, den ich jetzt ja fast in jeder Predigt zitiert habe, Galater 3,16, heißt es ja ausdrücklich, dass der eigentliche Same Abrahams Christus ist. Somit ist Abraham also der Vater all derer, die in Christus sind. Alle, die durch Glauben in Christus sind, die sind Abrahams Kinder. Die Juden, sofern sie nicht glauben, sind nicht Abrahams Kinder. Die Gläubigen sind es. Denn Abraham wurde der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, als er noch unbeschnitten war. Und er und sein Same empfingen die Beschneidung als ein Siegel dieser Gerechtigkeit des Glaubens, die schon dem Unbeschnittenen zugesprochen war. Abraham ist also der Vater aller Gläubigen, ob aus der Beschneidung oder nicht aus der Beschneidung. Unser Predigtext nennt ja auch diese zwei Gruppen von Kindern. Vers 11, die Unbeschnittenen, die durch Glauben gerechtfertigt werden. Und Vers 12, die Beschnittenen, die ebenfalls allein durch Glauben gerechtfertigt werden. Abraham ist nicht der Vater der Juden, sondern der Vater der gläubigen Juden, der an Christus glaubenden Juden und der gläubigen Heiden. Er ist nicht der Vater eines natürlichen Samens, sondern eines geistlichen, nämlich Christus. Und weil er in diesem Sinne der Vater Christi ist, ist er auch der Vater all derer, die in Christus sind. Für diese alle gilt, dass sie gerecht gesprochen werden durch den Glauben. Denn der Glaube verbindet mit Christus, und Christus ist ja unsere Gerechtigkeit geworden. Wenn wir meinen, Gott wird uns schon annehmen, weil wir möglicherweise in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen sind oder weil wir getauft sind oder weil wir ein Glied dieser Gemeinde sind oder weil wir hier regelmäßig den Gottesdienst besuchen oder weil wir uns in der Gemeinde einbringen und dienen. Wenn wir daran unseren Stand vor Gott festmachen wollen, dann würden wir uns genauso verhalten wie die widerspenstigen Juden zur Zeit Jesu und der Apostel. Die beriefen sich nämlich auch auf ihre Herkunft, auf ihre Religion, auf ihre guten Werke. Aber das alles macht einen Menschen nicht vor Gott gerecht, und das muss uns bewusst sein. Aber wir wollen natürlich auch nicht in das andere Extrem verfallen und behaupten, all diese Dinge, die ich eben genannt habe, die können wir vergessen, weil die ja sowieso nicht wichtig seien. Das wäre außerordentlich dumm. Denn natürlich ist es ein großer Segen, ein Vorteil, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, in dem der Bund Gottes sichtbar ist. Von klein auf und regelmäßig Gottes Wort zu hören und zu lesen. In einer Gemeinde, das heißt in der Gemeinschaft der Heiligen zu stehen. Seine Gaben zum Dienst in und außerhalb der Gemeinde zu gebrauchen. Und dann wiederum all das an seine Kinder weiterzugeben. Wer diese Vorrechte genießt, der soll sie nicht gering achten oder gar verwerfen, sondern darin den Segen Gottes erkennen und dankbar annehmen. Aber eins muss uns klar sein: Vor diesem Gott der uns so reichlich segnet, wie eben beschrieben, können wir einzig und allein bestehen aufgrund der Gerechtigkeit, die Christus uns erworben hat und die uns durch Glauben zugeeignet und angerechnet wird. Wir müssen uns dem anvertrauen, der den Gottlosen uns aus Gnade rechtfertigt. Je mehr wir das erkennen, desto mehr zeigen wir uns auch als Abrahams Kinder. Und desto mehr können wir, wie er, Gewissheit haben und bekennen, in Worten von Römer 5,1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.